Konrad Adenauer war bereits 73 Jahre alt, als er Bundeskanzler wurde. Er hatte von 1906 bis 1933 bereits in seiner Heimatstadt Köln eine erfolgreiche politische Laufbahn absolviert, die ihm als Kölner Oberbürgermeister seit 1917 so viel Ansehen eintrug, dass er 1926 als Kandidat für das Amt des Reichskanzlers im Gespräch war. Als demokratischer Politiker, von entschieden christlicher Prägung, wurde Adenauer von den Nationalsozialisten aus seinen politischen Ämtern entfernt. Die Distanz zur nationalsozialistischen Ära und der konsequente Rückzug ins Privatleben ermöglichten ihm nach 1945 die politische Tätigkeit wieder aufzunehmen. Die erste Regierung war in 13 Ressorts gegliedert. Von den klassischen Ministerien fehlte wegen der alliierten Vorbehaltsrechte das Auswärtige Amt. Für die drängenden aktuellen Aufgaben wurden Ministerien für Wiederaufbau, für Vertriebene, für gesamtdeutsche Fragen und für Marshallplan gebildet. Hauptsprecher der Opposition im Bundestag war der Fraktionsvorsitzende der größten Oppositionspartei, der SPD-Abgeordnete Dr. Kurt Schumacher. Ein leidenschaftlicher, kämpferischer Demokrat, der von 1933 bis 1944 von den Nationalsozialisten im KZ festgehalten worden war. Am 7. Oktober wurde die DDR, die Deutsche Demokratische Republik, gegründet. Die Ostzone war nicht ganz halb so groß wie die drei Westzonen, besaß aber nur ein knappes Drittel ihrer Bevölkerung. Sie konnte sich noch weniger als die Westzonen auf autarke Strukturen stützen. Auch unter einem milderen Besatzungsregime hätte sie sich kaum aus eigener Kraft als Staat stabilisieren können. Jetzt, nach vierjähriger russischer Besatzung, aber war sie nichts anderes als ein ausgebluteter Torso. Das Gebiet der Ostzone war einst die Mitte Deutschlands gewesen. Schnittpunkt der Wirtschafts- und Verkehrsstränge, die von Breslau nach Hamburg, von Königsberg über Berlin nach Köln liefen. Jetzt waren die Stränge gekappt. Die Mitte war zum Osten geworden, ein isoliertes Gebiet abgeschnitten vom schlesischen Hinterland, von den pommerschen und ostpreußischen Kornkammern, von der Rohstoff- und Energieversorgung aus dem Westen. Zudem hatte Stalin seiner Besatzungszone das volle Joch der 10 Milliarden Dollar Reparationen auferlegt, die ursprünglich Gesamtdeutschland zugedacht waren. Erst 1950 reduzierte er die Summe auf Bitten der Regierung der DDR um 3 Milliarden und 1954 erließ er ihr den Rest, wobei nach Schätzungen westlicher Wirtschaftler die 10 Milliarden voll, wenn nicht sogar überbezahlt waren. So traf anfangs die Ostzone die ganze Wucht der sowjetischen Demontagen und Produktionsentnahmen. Vor dem Krieg waren Berlin und Sachsen die bedeutendsten deutschen Industriezentren nach dem Ruhrrevier. Im Gebiet der Ostzone wurde fast die Hälfte aller Werkzeugmaschinen, ein Drittel aller Automobile und der Großteil der optischen und feinmechanischen Geräte hergestellt. Nach Kriegszerstörungen und Demontagen war die Ostzone teilweise auf den Stand des 19. Jahrhunderts zurückgefallen. Vom Werkzeugmaschinenbau verblieben 15%, vom Automobil- und Motorenbau 10% der Kapazität. Nicht demontierbare Großanlagen wie Bergwerke und chemische Anlagen wurden in sowjetische Aktiengesellschaften SAG verwandelt und arbeiteten auf russische Rechnung. Sie machten über ein Viertel der verbliebenen Industriekapazität aus und wurden erst 1953 an die DDR zurückgegeben. Unter diesen Verhältnissen war der Ostsektor auch politisch zur Wüste geworden. Die Russen konnten nicht mehr hoffen, die Bevölkerung für sich zu gewinnen, falls sie das überhaupt je beabsichtigt hatten. Nach vierjähriger Besatzung hatten sie das letzte politische Kapital verspielt. Es gab außer dem Moskauer Kern der SED-Führung kaum noch jemanden, auf den sie sich verlassen konnten. Es schien ein aussichtsloses Unternehmen, aus dieser ausgepowerten, feindseligen Besatzungszone einen Staat machen zu wollen. Auf russische Unterstützung konnte die Ostzone nicht rechnen. Sie musste sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen. Die SED, die zwangsvereinigten Kommunisten und Sozialdemokraten beschlossen einen ersten Zweijahresplan. Das Ziel war bescheiden und schien dennoch unerreichbar. Bis Ende 1950 sollte die Produktion auf 81% des Standes von 1936 steigen. Als der Plan verkündet wurde, betrug selbst die Produktion von Ziegelsteinen nach DDR-Quellen nur 16% von 1936. Das Mittel zur Produktionssteigerung übernahm die SED von den Russen. Es war üble Menschenschinderei. Aber eine andere Möglichkeit gab es nicht. Nach dem Muster des russischen Grubenarbeiters Alexei Stachanow, der 1935 die Übersoll-Kampagne in der Sowjetunion einleitete, baute die SED einen deutschen Wunderarbeiter auf, den Hauer Adolf Hennecke. In der Grube Karl Liebknecht bei Zwickau übertraf er das Soll um 380% und wurde fortan zum Aushängeschild des sozialistischen Leistungswillens. Übersoll, freiwillige Verpflichtungen, Aufbauschichten – das waren nun Schlagworte einer Kampagne, die das Letzte an physischer und psychischer Kraft aus den Arbeitern herausholte, ohne ihnen bessere Lebensbedingungen zu geben. Es dauerte 5 Jahre, bis der aufgestaute Druck zur Explosion führte. Von westdeutscher Seite wurde der östliche Bruder wegen der fehlenden demokratischen Legitimation ihrer Regierung politisch und rechtlich als unakzeptabel abgelehnt. Diese Haltung wurde durch einige Entscheidungen in Ostberlin noch verstärkt. Das DDR-Regime erklärte im Görlitzer Vertrag mit Polen am 6. Juli 1950 die Oder-Neiße-Linie zum Beispiel als endgültige deutsche Ostgrenze. In der Prager Erklärung am 23. Juni bezeichnete Ostberlin gegenüber der Tschechoslowakei die Vertreibung der Sudetendeutschen als gerecht und unabänderlich. Bereits im Sommer 1948 hatte die sowjetische Besatzungsmacht kasernierte deutsche Polizeiverbände aufgestellt, in denen eigentlich die Vorläufer einer sowjetzonalen Armee gesehen werden konnten. Die Spaltung Deutschlands hatte sich seit 1952 weiter vertieft. Nachdem der Westen die russische Wiedervereinigungsofferte abgelehnt hatte, trieb Moskau die Ostintegration der DDR voran. Der Startschuss fiel im Juli 1952. Mit einer propagandistischen Großoffensive proklamierte die SED den Aufbau des Sozialismus. Das hieß in der Praxis Ausschaltung der privaten Betriebe in Handel, Industrie und Landwirtschaft, Aufbau einer eigenen Schwerindustrie trotz fehlender Rohstoffe, verstärkter Kampf gegen die Opposition innerhalb und außerhalb der Partei und schließlich Organisation bewaffneter Streitkräfte. Es ging Schlag auf Schlag. Im Juli 1952 wurde die föderative Staatsstruktur beseitigt, die 5 Länder wurden aufgelöst, das Territorium der DDR in 14 Bezirke gegliedert. Im Oktober wurde eine Justizreform verkündet, die die Unabhängigkeit der Richter und Rechtsanwälte beseitigte. Die Volkspolizei erhielt militärische Ränge und neue der Sowjetarmee ähnliche Uniformen. Sowjetische Offiziere übernahmen die Ausbildung. Parallel zu Parteisäuberungen hagelte es Terrorurteile gegen die Bevölkerung. Ein Pfarrer in Annaberg-Buchholz erhielt 10 Jahre Zuchthaus wegen verleumderischer Hetze. 4 Bauern wurden vom Bezirksgericht Erfurt zu insgesamt 50 Jahren verurteilt, weil sie versucht haben, die demokratische Entwicklung auf dem Dorf aufzuhalten. Doch der Terror konnte die Lage nicht stabilisieren. Er führte lediglich dazu, dass Teile der Bevölkerung flüchteten. Die Arbeitsmoral sank. Wir tun so, als ob wir arbeiten, der Staat tut so, als ob er uns bezahlt, war bald ein geflügelter Spruch im Osten.